Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Wenn du Daten hast und die auswertest, schreibst du 50 Seiten Kapitel über die Auswertung in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Und dann sagt dir jemand, okay, aber der Algorithmus, der möchte jetzt allerdings nur 1:30. Weißt du, was ich meine? Also das ist natürlich, die Wissenschaft bietet sich nicht von seiner Struktur an, das so schnell und so einfach sozusagen runterzubrechen.
So, endlich mal wieder eine neue Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Es gab jetzt eine längere Pause, weil ich gesundheitlich ein bisschen raus war. Aber es geht natürlich weiter und ich freue mich sehr, Anna-Kira Hippert begrüßen zu dürfen. Hallo, Anna.
Hallo, liebe Sabine. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass ich hier sein darf.
Genau. Ich folge Anna schon länger über Instagram. Eigentlich, glaube ich, schon relativ am Anfang bist du mir gefolgt und ich dir gefolgt. Auf Instagram findet man dich unter dem Namen Sugarcane 2003. Und ich fand das immer total spannend, weil du einige Themen vermischt und auch, also einfach eine große Präsenz hast, so auch in deiner Person und Persönlichkeit. Und das fand ich von Anfang an total faszinierend. Und irgendwie habe ich aber nie gedacht, naja, ach, in Podcast einladen, da weiß ich jetzt auch nicht. Aber jetzt habe ich irgendwie gedacht, doch, jetzt ist mal an der Zeit, dass wir mal zusammen sprechen. Erzähl doch mal, was genau machst du im Kontext von Bildung und auch Forschung?
Also erstmal, wo wollen wir anfangen? Wollen wir bei Bildung oder wollen wir bei Forschung anfangen? Fangen wir bei Forschung an?
Wir fangen mal erstmal bei Forschung an.
Also ich bin Religionswissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Ich habe meine ganze Laufbahn sozusagen an der Ruhr-Universität in Bochum verbracht und auch in den USA studiert, an der University of Kansas. Und das ist schon das Stichwort USA. Also mein Schwerpunkt ist, dass die Religionslandschaft in den USA und ich forsche zu konservativem Evangelikalismus. Und meine Fallstudie sind Cowboykirchen. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, das sind Kirchen, die sind, wie der Name schon sagt, alles im Western-Stil gehalten. Man bringt da sein Pferd mit. Die Bibel ist auf Cowboy-Sprache angepasst und genau, da gibt es einen riesigen Reitplatz. Es gibt Gottesdienst zu Pferd. Genau, das ist meine erste Fallstudie und meine zweite, weil ich komparativ arbeite, ist die Church of Scientology. Die hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört. Und dazu muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Genau. Und mich interessiert, das bearbeite ich auch in meiner Dissertation, die Verflechtung von On- und Offline, also wie die sich online präsentieren, wie die Webseiten benutzen und vor allem auch Bilder, wie die sich über Bilder darstellen und wie das dann korreliert mit den religiösen Praxisen, was sie halt in Offline sozusagen machen, wenn man das als Offline jetzt noch bezeichnen möchte und wie das so verflochten ist. Genau, das ist meine Forschung im Groben.
Also, genau, also wirklich, wirklich irre. Also weil ich durch dich das erste Mal tatsächlich von Cowboy-Kirchen gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt und habe nur gedacht, krass, also wie hast du das entdeckt, wie hast du das gefunden?
Ja, das ist so geil, weil 2019, also da habe ich das während meines Studiums tatsächlich in Kansas gehört, ne? Und da haben alle, selbst in Amerika, alle so, was sind denn Cowboy-Kirchen? Die haben sich kaputt gelacht. Ich so, ja, die reiten hier so und keine Ahnung. Und ich habe das, wie gesagt, während meines Studiums entdeckt, weil ich habe natürlich die wissenschaftliche Neugier mir so vorgenommen. Wenn ich in den USA studiere, will ich da nicht nur studieren, sondern alle sagen immer so, da sind diese komischen Evangelikalen und da sind so viele Kirchen und die sind am Campus und hey, du, die wirst da sofort missioniert. Und da habe ich gesagt, ja, ich gucke mir die jetzt an, weil man muss da gar nicht so weit gehen, weil die kommen wirklich zu einem und sprechen einen auch auf der Straße an. Die hatten da überall Stände. Naja, und über 8 Ecken habe ich dann einen Pastor kennengelernt in einer Methodistenkirche, evangelikal-methodistisch, ist auch skurril, aber naja, anyways. Und der meinte dann so, ja, ich habe gehört, du bist so auf der Suche nach so crazy stuff und so. Ich so, ja, weiß ich nicht, hast du jetzt gesagt? Ich wollte jetzt hier einfach nur so ein paar Kirchen angucken. Der so, ja, kennst du Cowboy-Kirchen? Die sind total bescheuert. Wir wissen selber nicht, was die machen und irgendwie total komisch. Und dann hat er seinen Laptop rausgeholt, so ein altes MacBook, hat das aufgeschlagen und dann war da auf der Internetseite stand noch dann, Saddle up with the Lord. Und dann sag ich so, nein. Ist das mit Western reiten? Ich bin doch selber Western geritten. Also ich hatte ein eigenes Pferd. Ich dachte lange, ich werde irgendwie Western-Trainerin. So, es war mein Ziel. Ist natürlich dann auch mit sehr viel finanziellen Problemen so ein bisschen behaftet gewesen und Arbeiterkind hin und her. Naja, aber da dachte ich kann reiten. Die sagen zwar alle, die sind so unter sich, aber ich weiß, was da abgeht. Die Cowboy-Kultur ist mir jetzt nicht fremd. Ich hatte amerikanische Western-Trainer. Das ist sehr rau. Damit kann ich umgehen. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Und dann hat er mir ich weiß nicht, noch eine Telefonnummer von einer Person gegeben. Und der habe ich dann einfach, muss man sich mal vorstellen, eine SMS geschrieben und die so, ja, übernächste Woche oder so, hast du da Bock? Ich hole dich dann einfach ab. Und dann bin ich mit einer Person, die ich gar nicht kenne, ich wusste, glaube ich, nicht, weil ich hatte den Namen dann auch vergessen, die hat mich dann einfach abgeholt an dem Dorm, wo ich gelebt habe. Und da bin ich mit der eine Stunde da in die Pampa gefahren und war dann literally an dieser Cowboy-Kirche und dachte so, boah, geil, keine Ahnung, das muss ich weiter untersuchen. Und habe dann da meine erste Feldforschung sozusagen gemacht und meine Masterarbeit drüber geschrieben und später dann mein Dissertationsthema daraus gemacht. So, das ist die Story zu Cowboy-Kirche.
Wahnsinn. Also finde ich total interessant. Ich meine, wenn man jetzt hier so in Deutschland guckt, ne, dann hat man evangelisch, katholisch, der Islam spielt eine Rolle, dann gibt es ja auch noch sowas wie Buddhismus oder generell auch Spiritualität und es gibt Freikirchen und so, aber es ist schon sehr geordnet, sage ich jetzt mal, in meiner Wahrnehmung die religiöse Landschaft. Und als ich dann bei dir gesehen habe, Cowboykirchen, habe ich gedacht, wow, what the heck, was ist das denn? Ja, also die Landschaft oder die religiöse Landschaft in den USA ist schon ganz anders aufgestellt, oder?
Ja, sie ist viel diverser, weil wir haben ja in Amerika das First Amendment sozusagen, das ja eine Staatsreligion verbietet zu etablieren. Das war ja der Grundgedanke, weil die religiös Verfolgten, die in das Land gekommen sind, die ersten Siedler, haben gesagt, okay, wir wurden religiös verfolgt. Wir wollen das jetzt hier irgendwie so, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, wir wollen das jetzt hier so für uns nicht. Und viele denken ja immer, das bedeutet gleich, Religion spielt keine Rolle. Aber das bedeutet ja eigentlich nur, dass viele Religionen nebeneinander existieren sozusagen und man Religionsfreiheit auslebt. Und das bietet natürlich ganz viel Platz für viele verschiedene Kirchen. Also es ist jetzt eine Cowboy-Kirche, daneben ist eine Megakirche. Kann aber auch sein, dass da ein Bahai-Tempel daneben steht, je nachdem, wo das gelegen ist. Also das ist in den USA gang und gäbe. Und da gebe ich dir recht, das findet man in Deutschland eher weniger, weil das historisch natürlich auch eine ganz andere Religionslandschaft ist als in den USA. Ja.
Wie hast du denn dein Interesse und auch deine Begeisterung für Religionswissenschaft entdeckt?
Ja, Religionswissenschaft war es eigentlich, also ich wollte immer Kunstgeschichte studieren, das hat mich immer interessiert, weil ich als Kind sehr oft in Italien, in der Toskana war und ich war immer so fasziniert. Meine Mutter hat mich da in jedes Museum geschliffen, die hat immer sehr, sehr viel Bildung in mich reingedrückt schon. Obwohl ich Arbeiterkind bin, meine Mutter sehr belesen, aber hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie mir irgendwas mitgeben kann. Und das war halt die ganzen Museen. Und da dachte ich, boah, das fasziniert mich irgendwie. Ich möchte das studieren. Und dann habe ich gesehen, okay, man kann das an der Ruhr-Universität machen. Also nach meiner Ausbildung, ich habe erst Bürokauffrau gelernt und das war nichts für mich. Und dann dachte ich, okay, ich guck mal, Kunstgeschichte war doch irgendwie ganz cool. Dann habe ich auf der Internetseite bei der RUB, ich so, scheiße, die haben da einen Zweifach-Bachelor, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Also zwei gleichwertige Fächer. Manchmal hat man ja einfach und da macht man so Nebenfach. Aber an der RUB ist es, hast in den meisten Fällen dieses Zweifach-Bachelor-System. Da dachte ich, boah, ich gar keinen Bock drauf. Naja, ich guck mal, ich will das ja jetzt machen und jetzt habe ich auch schon gekündigt da und so im Büro. Ja, und dann habe ich geguckt, ich so, ja, Theologie, Theologie, ja, interessiert mich. Religion hat mich immer interessiert. Also, das ist ja dieses, weißt du, so aus einem agnostischen Prinzip. Weißt du, du kannst es nicht beweisen, dass es das gibt, aber vielleicht ist da doch irgendwas. Also, diese Faszination, warum Menschen religiös sind, hat mich schon immer interessiert. Und auch meine Uroma ist zum Beispiel eine Hexe, würde man glaube ich sagen, die hat damals Karten gelegt im Zweiten Weltkrieg und so. Und da sind so Sachen, wenn du das hörst, du wirst dann ein bisschen, bist du so fasziniert vor diesen ganzen Sachen. Und das hat mich interessiert. Aber dann dachte ich, Theologie ist, ich weiß auch nicht, Theologie, weißt du, du machst das ja eine innerreligiöse Perspektive, mit der du auf die Gesellschaft sozusagen guckst. Oder wenn ich dann jetzt evangelische Theologie gemacht hätte, dann wäre ich ja später irgendwie Pfarrerin oder so geworden. Und das wollte ich irgendwie alles nicht. Und dann habe ich ganz eher bei eher runtergescrollt Religionswissenschaft. Und da war auch nur so ein Absatz auf der Seite, was das ist, was ein sehr, sehr junges Fach ist. Ich so, ach so, ja, keine Ahnung, verstehe ich zwar nicht, was da steht, aber irgendwas mit Religion und wertneutral, damit kann ich arbeiten, ich schreibe mich einfach mal so ein und dann gucke ich mal, ich will ja eh Kunstgeschichte machen. Und im Studium ist das dann so geswitcht, dass Kunstgeschichte auch aufgrund dieser ganzen Hierarchien und Strukturen, die in dem Fach da waren, mir das die Begeisterung so ein bisschen genommen hat und ich gemerkt habe, okay, historisch arbeiten finde ich interessant, aber ich arbeite lieber mit Menschen, also mich interessiert eher eine soziologische Perspektive und da ist natürlich Religionswissenschaft prädestiniert für, wenn man diese Schiene einschlagen möchte, du kannst natürlich auch historisch arbeiten. Das finde ich irgendwie interessanter. Das fand ich irgendwie dann geil, die Seminare, die da waren. Ich hatte auch natürlich die richtigen Dozierenden zu dieser Zeit, muss ich sagen. Ja, und dann war das für mich, war ich da Feuer und Flamme und bin dann stecken geblieben bei diesem Fach und habe dann nachher meinen Master als Einfachmaster weiter studiert. Das ging dann. Ja, und jetzt promoviere ich in dem Fach.
Ja, und dann hast du ja auch einen Teil gelehrt, ne? Oder war es nach dem Master dann, wie ging es dann weiter? Weil ich nämlich da sozusagen eingestiegen bin, dass du immer auch viele Videos gemacht hast und Content gemacht hast zu wissenschaftlichem Arbeiten und auch ein Empowerment. Also traut euch auch wissenschaftlich zu arbeiten und lasst euch nicht kleinkriegen von diesem
Aber so lange
System.
folgst du mir schon.
Ja.
Ja, das ist ja krass. Boah. Ja, stimmt, ey. Ich erinnere mich ja mit meinen 1000 Followern oder so, die ich hatte. Ja, genau. Ich habe dann 2000, boah, jetzt darf ich nicht lügen, ne? 2021 meinen Master gemacht, kurz vor Corona. Naja, und dann ist ja sowieso alles den Bach runtergegangen. Dann hatte ich ein halbes Jahr Leerlauf. Und aber in diesem halben Jahr Leerlauf hat mein Mentor, Martin Rademacher, ich muss ihn immer überall grüßen, er ist auch noch am Ceres und er hat gesagt, ja, Anna, es ist gerade scheiße, wir haben ja auch keine Stelle jetzt hier für dich, aber mach doch einen Lehrauftrag. Und ich habe ja sowieso, also für mich, ne, ich musste warten auf die Masternote und so und zu Corona war eh nichts los. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten. Da habe ich mein erstes Seminar unterrichtet und habe dann gemerkt, okay, das macht mega viel Spaß. Ich war vorher schon Tutorin, da habe ich das schon gemerkt. Und da habe ich dann eigentlich durch die Bank weg bis, glaube ich, 2023, 2024 Wintersemester war mein letztes Seminar, was ich unterrichtet habe, weil sich dann auch die Regelungen geändert haben am Ceres, was Unterrichten angeht. Weil wenn du irgendwie angestellt bist und dann nochmal Honorar bekommst, das war irgendwie, haben die Richtlinien da geändert. Genau, und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, okay, das ist mir auch wichtig. Also wenn ich in der Wissenschaft bleiben möchte, ich möchte Leute heranziehen und ich möchte denen auch was mitgeben und nicht nur Inhalte. Weil weißt du, wenn man, ich finde dann immer so, ich fand, wir haben sie alle gehabt, diese schlechten Seminare, wo man irgendwie nicht wusste, worauf die hinausgehen. Und meine Dozierenden, und gerade bei Martin Rademacher, der hat das so geil gemacht. Der war didaktisch so gut und der hat dir auch immer noch so Sachen mitgegeben, die für dein Leben auch so waren. Weißt du, was ich meine? Die ich dann auch anwenden konnte. Und ich denke so, boah, das will ich auch machen. Ich möchte die Leute oder meine Studierenden auch empowern und auch mal den Mund aufzumachen und so. Und auch Texte mal nicht nur wortwörtlich zu lesen, sondern immer weiter zu denken. Also was bedeutet das jetzt eigentlich für? Also diese ganz starke Reflexionsarbeit, gar nicht so, klar, Texte lesen wichtig, brauchen wir als Grundlage, aber auch mal selber den Kopf anzustrengen oder mit denen auch ins Feld zu gehen und so. Ich bin mit denen zu Scientology gegangen. Ich so, hier ist die Church of Scientology, ihr habt jetzt die Grundlage und bitteschön, jetzt gucken wir mal. Da mussten die ein Interview da führen und so. Also das war mir dann so wichtig, dass man auch was schon lernt, wie man über seine Wissenschaft spricht und dass man auch implizit merkt, okay, das interessiert ja die Leute, was ich mache, oder implizit merkt, okay, die Leute, die ich untersuche, sind nicht der Untersuchungsgegenstand, wie das in der Soziologie ja manchmal sehr, sehr statisch dargestellt wird, sondern dass das einfach Menschen sind wie du und ich, mit denen man sich ganz normal unterhält und denen man einfach eine Frage stellt, die man beantwortet haben möchte, dass das nicht so artificial ist, weißt du? Und genau, das ist so meine, das fing so an bei diesem Content, den ich dann gemacht habe, weil mir auch viele meiner Studierenden gefolgt sind. Und das hat das so ins Laufen gebracht. Aber da hatte ich auch noch nicht so einen Plan jetzt von Social Media. Da dachte ich einfach nur so, okay, das ist vielleicht valuable, ich möchte das teilen. Ja.
Ja, weil also ich hatte da auch den Eindruck, dass du Wissenschaft dadurch total nahbar machst, ja, und dass das nicht so eine Zauberwissenschaft ist, sondern dass man sich damit auseinandersetzen darf, dass man mutig sein darf, dass man auch mal gegen den Strich bürsten darf, ja, und dass man vor allen Dingen auch selber denken darf und muss, ja, und nicht irgendwie nur irgendwelche, ich sag mal, Vorgaben erfüllen muss, so. Und das fand ich unheimlich erfrischend. Also ich meine, ich bin ja, habe ja zwei Studiengänge absolviert und bin also relativ nah am Wissenschaftssystem immer dran gewesen, auch wenn ich, also habe auch mal Lehraufträge gegeben, aber habe nie hauptberuflich da gearbeitet, so, ne? Aber habe schon immer den Eindruck gehabt und habe den oft auch immer noch, dass so der Wissenschaftsbetrieb total angestaubt ist, dass auch viele Studierende gar nicht so richtig wissen, wie sollen sie damit jetzt umgehen, wie sollen sie da ihren Weg finden, am besten gar nicht auffallen und irgendwie mitschwimmen im Strom. Und da fand ich deine Herangehensweise und auch wirklich die Offenheit, auch mit deinen Studierenden über Social Media im Kontakt zu sein, auch Fragen zu beantworten und wirklich zu empowern, das fand ich einfach richtig geil, dass ich dachte, krass, ja, so geht's halt eben auch und auch so zupackend, nicht so verkopft im Elfenbeinturm, weißt du? Also fand ich damals schon unheimlich faszinierend, auch wenn das ja dann schon eine ganze Ecke her ist. Und genau, bin dir dann einfach immer weiter gefolgt. Und du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du noch mal ganz anders auch wirklich Wissenschaftskommunikation machst und seit kurzem auch mehr als 10.000 Follower hast. Herzlichen
Ja,
Glückwunsch.
mein Gott, was ein Kampf. Meine Güte, ey, weil also das war wirklich der The Road to 10K, habe ich immer gesagt. Ich wollte in einem Jahr 10K FollowerInnen haben, das war so mein Ziel. Aber Wissenschaftskommunikation ist natürlich auf Social Media, sagen wir mal, das ist nicht sehr algorithmusdienlich, weil der Algorithmus natürlich gerne schwarz-weiß denken, Sachen möchte, die polarisieren, wo die Leute dann teilen oder sehr, 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 sehr kurzen Content, also am liebsten, also ich sage immer, 1 Minute 30 ist das, was ja auch dann tatsächlich ausgespült wird und so, aber am liebsten noch darunter, sehr, sehr hohe Klickrate. Gut, und dann kommt man mit Wissenschaft natürlich erstmal vom Prinzip der Wissenschaft natürlich an seine Grenzen, weil du schreibst keine Ahnung, wenn du Daten hast und die auswertest, schreibst du 50 Seiten Kapitel über die Auswertung in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Und dann sagt dir jemand, okay, aber der Algorithmus, der möchte jetzt allerdings nur 1 Minute 30. Weißt du, was ich meine? Also das ist natürlich, die Wissenschaft bietet sich nicht von seiner Struktur an, das so schnell und so einfach sozusagen runterzubrechen. Ja, dann habe ich mir dann gedacht, okay, du willst jetzt, so fing das ja dann noch an. Ich habe mir letztes Jahr im Juli gesagt, okay, weil ich habe ja auf YouTube, habe ich ja auch Vlogs gemacht und so. Die waren ja dann auch an das Institut gebunden am Ceres. Da hat Tim Karas das geschnitten und so. Und ich dachte, hey, das läuft ja immer wieder durch die Strukturen und da musst du immer wieder rückfragen und dann reden die Leute dir rein, obwohl du es eigentlich besser weißt, weil du natürlich auf Social Media bist. Gar nicht, weil die blöd sind oder gemein oder so, sondern weil das Verständnis dafür fehlt. In der Wissenschaft noch, wie du es gerade gesagt hast, mit diesem Eingestaubtsein und so oder dass die Sachen länger besprochen werden müssen, weil da ein ganzer Apparat drüber hängt und so. Und ich hatte dann mir gedacht, ich will das aber nicht, weil Social Media ist so schnelllebig. Wenn wir jetzt immer ständig diskutieren, wie wir es machen, dann posten wir nie
Und
was.
wenn
Weißt
du
du,
noch
das
durch
ist.
fünf Gremien, ja, wenn du
Ja,
durch fünf
genau.
Gremien noch durch musst und so,
Ja, das.
dann ist das Thema schon wieder durch. Also, ne,
Ja,
du kannst nicht
genau.
wochenlang warten, bis du es irgendwie rausblasen darfst in Social
Ja,
Media. Das ist
oder was
einfach
darf
unheimlich
ich
schwer.
sagen? Ja, oder was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, Moment mal, ich habe ja einen eigenen Instagram-Account, der hatte bis dato, glaube ich, 2K-Follower, also auch jetzt nicht schlecht, aber ich habe den jetzt auch nicht mit, ja gut, ich habe da was gepostet, aber es war jetzt nicht, wenn man FollowerInnen haben möchte, dann macht man das anders. Also es war jetzt nicht systematisch oder so. Da dachte ich mir so, nee, ich mache das jetzt selber. Weil die Vlogs sind ganz gut angekommen. Da hatte ich ja aus dem Feld gefilmt sozusagen in Kaubeuskirchen, also wie Ethnologen quasi, selber bei Scientology. Ich so, nee, das mache ich jetzt hier auf Social Media. Und dann habe ich mich mit meiner besten Freundin Dunja, die ist auch immer in meinem Backoffice, also ohne die wäre ich hier sowieso nicht. Ich so, Dunja, du bist doch auch da immer auf TikTok und Instagram und so, ne? Und also die ist auch, die macht Doomscrolling. Ich so, du machst Doomscrolling, sag mir mal so, lass uns mal überlegen, was man machen kann. Und dann hat die mal gesagt, Anna, da sind so, mach doch einfach so Snippets, so. Was ist jetzt eine Sekte? Erzähl was zu, einfach was Cowboykirchen sind, erzähl was zu Scientology. erzählt irgendwelche lustigen Phänomene, irgendwie Satanic Panic wegen Pokémon in Amerika oder so. Dann machst du einfach 1 Minute 30, einfach nur Basic Facts und dann gucken wir mal, wie es geht. Und so habe ich angefangen und das ist ganz gut angekommen. Klar, du musstest sehr viel dann immer auch den Leuten immer schicken, dass die teilen und so. Aber das ging dann ganz gut. Und dann ist natürlich immer, habe ich dann angefangen, muss man dann auch, dann ändern sich die Formate. Dann ist jetzt auf einmal nicht mehr cool, wenn du mit dem Mikrofon da sitzt. Jetzt ist einfach irgendwie, du sitzt so, redest so rein, ist okay. Dann wieder anpassen und so. Und so fing das dann an, dass ich mir das dann aufgebaut habe, habe dann aber auch, weil ich ja wusste, dass Wissenschaftskommunikation jetzt an sich. Ich meine, also ganz am Anfang waren es nicht die Sachen, die hauptgeklickt wurden, sondern ich habe auch feministischen Content gemacht. Der hat mir sozusagen den Traffic gegeben. Ja, der hatte die große Reichweite, aber die Follower, und das ist interessant, die Follower sind nicht über den Content gekommen, sondern über die Wissenschaftskommunikationsreels, weil das eine dann das andere sozusagen gepusht hat im Algorithmus. Weil
Ah,
weil
okay.
als wenn ich als Queer-Feministin auftrete, dann muss ich ja nicht wertneutral sein, sozusagen. Also das war ja immer meine Push, dass ich als Queer-Feministin das mache. Da muss ich nicht wertneutral sein. Da kann ich auch mal gegen Männer schießen. Meiner Meinung nach können die das auch ruhig mal aushalten, und auch mal ertragen, wenn man mal einen lustigen Witz macht. Und das andere war meine Wissenschaftskommunikation. Und so hat sich das gegenseitig bedingt. Und das hat dann am Ende auch funktioniert, weil da habe ich dann teilweise sind die viral gegangen und haben dann den Post davor mitgezogen oder die Leute sind dann draufgekommen und haben gesagt, hä, okay, ich mache ja übrigens auch Religion und feministisch finde ich auch ganz gut. Und so sind die Follower dann sozusagen ein Stück weit zustande gekommen, weil ich diesen Content versucht habe zu kombinieren, so gut es ging. Gut, aber dann war natürlich auch mal, wenn du was Feministisches gepostet hast, dann sind welche wieder weggegangen und so. Also er hat mich auch sehr viele Follower gekostet. Also ich hätte jetzt schon wahrscheinlich viel, viel mehr FollowerInnen, wenn ich den nicht gemacht hätte. Und nur das, ne, aber das war ja niemals das Ziel. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen, ich habe mich dann immer aufgeregt am Anfang, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, ja, so be it, ist dann auch egal, Follower kommen und gehen. Und genau, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und dann sind wir jetzt bei 10.100, glaube ich.
Ja, und machst du deine Inhalte englischsprachig oder deutsch, also gerade die religionswissenschaftlichen, und kommen eben die Follower, also kannst du sehen, wo die herkommen? Ist es eine deutsche Community, die du dir aufbaust, oder eine internationale?
Also ich spreche auf Deutsch und ich mache aber englische Untertitel, weil ich bin sehr stark vernetzt in Amerika. Also ich war auch in Missouri Visiting Scholar, Missouri State University. Ich habe in Kansas studiert. Ich war jetzt in Boulder, Center for Media, Religion and Culture. Ich war an der University of Santa Barbara. Also ich habe ein sehr, sehr starkes amerikanisches Netzwerk und auch ein britisches Netzwerk am King's College, weil da ist in Form von Eileen Barker gegründet, das ist eine NGO, die machen ganz viel Wissenschaftskommunikation zu neuen religiösen Bewegungen. Und Eileen Barker hatte das gegründet, ähnlich aus dem Wunsch wie ich. Sie wollte auch gegen Falschinformationen, gegen Sekten vorgehen, so ein bisschen und auch mal zeigen, was das Wissenschaft auch zu was Nutze ist. Das war so ihre Vision sozusagen. Und da hat mich Suzanne, einen ihrer Zöglinge, die hat mich online gefunden. Und da ist diese Connection entstanden. Naja, auf jeden Fall habe ich da auch ein großes Netzwerk. Und deswegen mache ich die Untertitel immer auf Englisch. Aber manchmal, wenn ich mache ich ja auch Content mit AmerikanerInnen oder auch mit einer Italienerin habe ich jetzt 2 Reels gemacht, die was zu Gender und Religion macht. Das variiere ich und ich sehe, also ich habe, glaube ich, 80% sind Deutsch meiner Community und der Rest ist dann Brasilien, interessanterweise Brasilien, USA und Großbritannien. Und genau, die AmerikanerInnen, das ist das Spannende, die lesen auch einfach die Untertitel, die stört das nicht, dass das dann auf Deutsch ist, sondern die lesen das einfach mit, die teilen die Sachen auch, also finde ich ganz spannend. Weil umgekehrt habe ich immer das Gefühl, dass deutsche, englischen Content dann weniger irgendwie, Wissenschaftskommunikation weniger dann teilen, weil die denken, das ist irgendwie überm Teich oder so, keine Ahnung, aber umgekehrt scheint es ganz gut zu funktionieren.
Ja, da kommen wir ja quasi auch schon nochmal auf das Thema zurück. Struktur, also Wissenschaft, wissenschaftliche Strukturen. Und du machst jetzt nochmal ganz eigen und auch so ein bisschen Crossover Wissenschaftskommunikation und eben auch nicht werteneutral, ne? So, wie geht das zusammen und was begegnet dir auch als Wissenschaftlerin im Wissenschaftssystem mit deiner Vorgehensweise? Also, welche Resonanzen gibt es da?
Ja, also die meiste Resonanz, die ich eigentlich habe, ist, das Problem ist, ich versuche es auch wertneutral zu sagen, weil ich auch immer genau weiß, warum da mancher Skepsis oder so ist. dass es natürlich etwas Neues ist, wenn man Wissenschaftskommunikation erstmal auf Social Media macht. So, das ist auch übrigens in Amerika neu. Nur in Amerika ist, wenn du zum Beispiel ein Forschungsprojekt hast, bist du gezwungen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Da musst du mal einen Workshop geben, da musst du mal zum Volk sprechen. So ist jetzt böser formuliert, aber ne, so sieht man das ja manchmal aus der Wissenschaft. Aber auch Social Media ist in Amerika als Wissenschaftskommunikationstool noch nicht angekommen. Die haben das auf dem Schirm und ich kenne Amerika, das wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch ändern. Aber da ist so eine Grundvoraussetzung von, ich bin Rechenschaft schuldig über das, was ich mache. Weil natürlich die Finanzierungen auch anders sind als in Deutschland. Da wird ja dann immer böse Zungen aus Deutschland sagen, immer, das ist ja alles so neoliberal in den USA. Ich denke mir so, ja, aber in Deutschland geht es auch jeden Tag nur ums Geld. Ich sitze jetzt hier auch ohne Job, weil ich nicht weiter angestellt werde, weil vermeintlich kein Geld da ist und so. Also da ist aber dieses Grundverständnis da. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es eher weniger so ist. Also man macht oft auch Wissenschaft um der Wissenschaftswillen und die Förderung, die man hat, ist der DFG, ist ja jetzt auch nicht, das entscheidet ja auch wieder ein wissenschaftliches Gremium und keine NGO oder sowas. Diesem Forscher gebe ich jetzt keine Ahnung, Scholarship XY und dann forscht die dazu angedockt an Universität XY. Und das ist so ein Problem, dass man man sieht jetzt, okay, Wissenschaftskommunikation muss eigentlich oder sollte jemand anders machen. Also ich mache die Wissenschaft und dann kommen die JournalistInnen und dann nehmen die meine Sachen und dann machen die Wissenschaftsjournalismus. Und ich bin gar nicht mehr dafür zuständig, weil ich gebe denen das einfach nur, hier ist irgendwie das, ich gebe dir kurz ein Interview und dann bereitet die das für mich auf und dann meckere ich wieder rum, wenn ich falsch zitiert wurde. So, das ist jetzt ganz polemisch und vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, dieses Verständnis ist ganz oft und dass das verknüpft ist, dass ich in meiner Arbeit als Wissenschaftlerin, wäre ich jetzt angestellt am Lehrstuhl oder ganz normal so eine Haushaltsstelle hätte, ist das nicht vorgesehen, dass man diese Wissenschaftskommunikation macht. Also es ist jetzt nicht irgendwie 60% forsche ich, 30% mache ich Lehre und 10% bin ich verantwortlich dafür, dass Workshops gemacht werden, dass Social Media gemacht wird. Und das gibt es nicht. Und wenn es das nicht gibt, dann macht das auch niemand. Und das beruht ja alles, und das sind ja ganz einige jetzt schon auch auf Social Media, wie Frau Forschung zum Beispiel, die dafür plädieren, ja, aber hallo, wir müssen das eigentlich auch integrieren. Nur wenn man es integriert, dann kommen natürlich auch die WissenschaftlerInnen, die sagen, ja, aber ich will das eigentlich gar nicht machen, weil ich will hier nur meinen Scheiß machen. Und das ist auch wieder ganz polemisch formuliert. Und mich interessiert das gar nicht. Und ich möchte auch nicht Social Media machen. Die verstehen dann aber nicht, dass wir ja gar nicht nur Social Media meinen, sondern man kann ja auch mal einen VHS-Kurs geben. Man kann ja auch mal einen Vortrag machen und so. Da muss man aber auch gleichzeitig akzeptieren, dass es Social Media gibt. Also es gibt nicht diese Awareness sozusagen, dass man das zusammen macht. Das ist mal ein nettes Beiwerk, weil in Akademie ja ganz oft ist, I need another line in my CV. Also CV, CV, CV. Ja. Und einfach nur, weil es da steht, aber nicht, weil ich mich persönlich das interessiert oder weil ich persönlich möchte, dass meine Forschung Impact hat, sondern dann geht es nur darum, ich möchte eigentlich bei mir in der Wissenschaft weiter anerkannt sein und benutze dann Wissenschaftskommunikation als Trittbrett. Und dieses Verständnis habe ich nicht. Das, was ich mache, ich möchte, dass die Leute das lernen. Ich möchte, dass die Leute aufhören, schwarz und weiß zu denken. Weißt du, ich habe ein Anliegen. Und dieses Anliegen alleine fehlt auch schon. Nicht bei allen. Ich sage jetzt nur, das ist der schlimmste Fall. Und dann habe ich auch natürlich, wie ich bin eine Frau, dann hast du Neider, Leute, die hinter deinem Rücken reden, habe ich alles gehabt, ja, auch von Leuten, die über mir sind, wo ich sage, ich bin ganz unten im System. Warum bist du auf eine Doktorandin neidisch? So, du hast eine feste Anstellung, du hast doch eigentlich alles ja vermeintlich erreicht, was du willst, weil mit Social Media natürlich dann die Präsenz kommt. Ja, man möchte die Präsenz, aber man möchte nichts dafür machen, so. Und das ist alles jetzt auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das Verständnis in Deutschland gibt es noch nicht so dafür. Und die Strukturen gibt es nicht dafür, dass man sagt, okay, das ist jetzt notwendig, das machen wir da. Und es gibt ja auch keine Gelder sozusagen, die man beantragen kann. Wenn man jetzt einen DFG-Antrag stellt, da kann man das mal reinschreiben als Beiwerk. Aber das ist nicht der Grund, warum DFG-Antrag durchgehen würde. Also die würden jetzt dich nicht nehmen wegen dem Wissenschaftskommunikationsteil, sondern die würden dich nehmen, weil die Forschung spannend finden. Und da ist, glaube ich, das ganze Problem im Argen sozusagen.
Ja, und aus meiner Wahrnehmung, ne, also da ist ja auch viel Geschwimme im eigenen Saft tatsächlich und Forschung reproduziert sich selber. Aber das wirklich aufzuschließen, dass Menschen das verstehen oder auch wirklich mit Normalbürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen darüber, ne, das ist einfach wenig da. Und mir ist es auch oft aufgefallen, dass zum Beispiel amerikanische Texte oft oder auch also amerikanische wissenschaftliche Texte viel praxisnäher geschrieben sind als Deutsche, die manchmal wirklich so ein Level haben, wo selbst ich dann aussteige und denke, ich verstehe es einfach nicht. Was will mir diese Person jetzt sagen? Das ist so verkopft und so obertheoretisch, dass das absolut exkludierend ist. Und wenn man sich ja dann auch anguckt, was macht es mit Gesellschaft und wie wenig offen sind Menschen für wissenschaftliche Zusammenhänge, weil sie ja eben das gar nicht verstehen. Also Wissenschaft schottet sich ja dann auch oft ab, habe ich so den Eindruck, ne? Und das irgendwie mal zu matchen oder Wissenschaftskommunikation zu nutzen, um sich zu öffnen, um auch Gesellschaft weiterzuentwickeln, weiterzubilden, ja, das wäre ja mal eigentlich eine schöne Sache. Ja, und ich finde, da wäre Wissenschaft auch in der Pflicht, das zu tun.
Ja, meine Meinung kennst du dazu. Aber man muss natürlich auch sagen, man darf jetzt auch nicht vergessen, Wissenschaft braucht natürlich wissenschaftliche Methoden und Theorien. Die braucht man jetzt schon als Grundlage. Man kann jetzt nicht Wissenschaftskommunikation machen und dann mischt sich das mit deiner eigenen Meinung und ich rede irgendwie raus, das ist auch nicht Wissenschaft. Ja, das man braucht schon, man muss das schon analysieren, man muss das schon untersuchen, bevor man überhaupt was valide hat. Sonst ist es auch keine Wissenschaft. Also das brauchen wir schon alles und wir müssen auch, natürlich braucht es einen wissenschaftlichen Elfenbeinturm in Anführungszeichen, wo ich mit FachkollegInnen darüber diskutiere, die mich immer wieder challengen, die sagen so, Anna, ja, aber du sagst Kaubekirchen, aber hier hast du das und das erwähnt, aber ist das so, weil XY hat zum Beispiel schon was zu Nischenevangelikalismus hier irgendwie gesagt. Und das braucht man auch, weil das ist Wissenschaft, das muss ja immer contestet werden. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Und das sollte ja auch fluide sein, ne? Und ich glaube, und ich erfahre das ja selber auch auf Social Media. Ich kann das auch verstehen, weil, weißt du, die Leute und die Gesellschaft ist mittlerweile so zugespitzt, weil wir befinden uns ja auch in einer, möchte man schon fast sagen, auch in einer Ausnahmesituation gerade. Ja, wir haben einen starken Rechtsrutsch und so. Und immer, wenn es sehr kontingent wird und sehr viele Unsicherheiten da sind, tendieren Menschen dazu, sehr, sehr stark schwarz und weiß zu denken, in gut, böse, falsch, wahr, weil das denen natürlich Sicherheit gibt. Ne? Das gibt so viele soziologische Studien dazu, auch von Max Weber und sowas. Und das sieht man auch, das sehe ich auch. Also ich sehe ja die Theorie, die KollegInnen von vor 100 Jahren schon gemacht haben, die jetzt auch wieder aktuell sind in dem Handeln der Menschen, sozusagen, die ich auch erreichen möchte. Also da schreiben mir die Leute auch irgendwie drunter, ja, du bist eine Scheiß-Scientologin, jetzt bin ich evangelikal, du positionierst dich hier und dann auch wiederum, dann schreiben mir andere Evangelikale, du bist gegen uns und so. Also obwohl ich die sehr, also immer versuche, das wertneutral zu vermitteln und auch sehr, sagt man so, relativierende Wörter immer benutze, wie womöglich und so, wie das ja auch, weil nichts ist fest, alles ist irgendwie fluide, werde ich ja trotzdem auch angegriffen, weiß ich jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht mehr so framen, sondern ich sehe ja, wie die Menschen darauf reagieren und dass die Menschen auch nicht immer wollen, dass man ihnen sagt, okay, du brauchst mal auch eine gewisse Art von Ambiguitätstoleranz sozusagen, man muss auch mal Sachen aushalten, die einem nicht gefallen. Und es gibt dieses Schwarz- und Weiß-Denken nicht. Das merke ich auch, weil die Gesellschaft so darauf getrimmt ist, dass ihnen immer jemand in der Berichterstattung sagt, das ist wahr, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Da wird immer mit so vielen Schlagwörtern dann gearbeitet, dass da wenig, also Sensibilität dafür da ist, dass man mal sagt, okay, leben und leben lassen. Und Evangelikale können recht sein, ja. Aber es gibt auch Evangelikale, die moderat konservativ sind. Die können ja ihr Weltbild haben. Ich habe ja auch mein Weltbild, aber die schaden ja niemanden. Scientologen, wenn jemand da persönlich seinen Glauben auslebt und der einfach sein Leben lang Scientologe ist und seinem 9-to-5-Job nachgeht, dann untergräbt er nicht den Staat. Verstehst du, was ich meine? Dass dieses Böse und Schlechte und so und Gute und die sind die Besten oder die Besseren, das merke ich halt auch, dass das ein bisschen fehlt, weil ich auch glaube, dass so da der Graben schon so riesig ist zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und dann kommen noch die Verschwörungstheorien rein und noch der Misstrauen, dass wir mittlerweile da in so einer Suppe sitzen, dass ich mich schon frage, boah, ist schon krass, was da abgeht. Und man sieht es ja auch im Algorithmus, dass der sagt, ja, die erzählt ja was Wertneutrales, interessiert mich nicht, spiele ich nicht aus, weil das wollen die Leute nicht sehen. Na, also, dass das schon diese Plattformlogiken beeinflusst und so, das ist schon beängstigend. Ne, und das ist immer reziprok. Ich will nicht immer sagen, ja, die Wissenschaft ist schuld. Das stimmt ja auch nicht. Auch die Menschen, die das annehmen. Weißt du, erzähl da was zu Kaubekirchen, forsch mir 7 Monate einen Ast ab und dann kommt jemand und schreibt da rein, ja, nee, das stimmt aber nicht und die sind trotzdem queerfeindlich und du hast gelogen, du warst da gar nicht und du bist nicht queer. Weil die es nicht verstehen können, dass man queerfeindlich sein kann, aber die Person in dem Moment irgendwie nett findet und dass man dann eine Beziehung zu der hat, dass man selber irgendwie nicht mehr verargumentieren kann, warum man jetzt plötzlich queerfeindlich ist. Das ist so, das sind Menschen, das ist menschliches Handeln. Und das ist so ein Ding, wo wir uns da gerade wirklich da befinden, wo ich auch noch keine Lösung habe, außer jetzt weiterzumachen, wie ich weitermache.
Jetzt sind wir eingestiegen über den Forschungspfad sozusagen. Und ich hatte dich ja angekündigt, so mit Bildung und Forschung. Was zum Thema Bildung steckt denn in deiner Biografie und in deiner Tätigkeit? Oder waren wir da schon?
Ich glaube, wir waren das schon. Also Bildung ist ja, dass ich Öffentlichkeitsarbeit mache, also Bildungsarbeit auf Social Media sozusagen. Also du könntest ja auch theoretisch, und das gibt es auch, das macht ja auch meine Freundin, du könntest ja auch Workshops zu den Themen machen. Du könntest zum Beispiel einen Workshop machen zu konservativen, rechten, evangelikalen InfluencerInnen. Und dann könntest du eine Handlungsanweisung zum Beispiel schreiben, wie man jetzt damit umgeht, wenn diese Leute in die Gemeinde kommen. Oder sind die vielleicht doch jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe? Wie setze ich das im Kontext der Gesellschaft sozusagen ein? Das könnte man alles machen und das gibt es ja auch schon. Und ich mache das halt auf Social Media. Ich habe aber auch schon Vorträge gegeben. Also ich habe Vorträge gehalten zu Religion und Gaming. Dann, genau, das waren so mein Thema Religion und Gaming, wie das zusammengeht und ob das jetzt irgendwie, ob es religiöse Computerspiele gibt und ob die dann süchtig machen und so, ob die gefährlich sind. Und das habe ich auch schon gemacht. Aber auf Social Media kann natürlich ich bestimmen, wie ich den Content mache. Ich bekomme natürlich, das ist das Traurige daran, ja, kein Geld, das beruht alles auf Freiwilligkeit. Eine Referententätigkeit natürlich, die ist dann auch bezahlt und so und sollte auch bezahlt sein. Aber es ist ja auch eine Art von Bildungsarbeit sozusagen, die man macht, unbezahlt, weil ich mir das vorgenommen habe, weil ich das möchte. Weil ich denke, an einem gewissen Punkt in seinem Leben sollte mich sich mal fragen, was ist mein Purpose? Was ist meine Aufgabe hier im Leben? Und ich glaube, das ist meine Aufgabe, dass ich kann sehr abstrakt denken, aber ich kann auch Sachen vereinfacht darstellen. Und durch meine Working Class Hintergrund und Arbeiterkind, Vater noch unter Tage gearbeitet, weiß ich, bin ich auch grounded. Weißt du, was ich meine? Ich habe diesen Habitus nicht, diesen Wissenschaftshabitus. Ich habe nicht mit 5 Jahren schon mit meiner Mutter Foucault gelesen oder so. Und deswegen weiß ich das, wie das ist, wo man herkommt, wenn man zwar gebildet ist oder belesen, aber manche Sachen einfach zu denen man keinen Zugang hat. Und diese Menschen möchte ich dann erreichen, wo ich sage, hey, ihr seid jetzt nicht in der Wissenschaft, aber ich kann euch hier das, was ich mir erarbeitet habe, kann ich euch weitergeben. Und diese Personen, die das dann meine Reels gucken, die sind ja auch wieder MultiplikatorInnen, weil die sagen dann ihren Freunden, hey, guck mal, Cowboykirchen, die sind zwar rechtskonservativ, aber Anna war da und die ist queer und da war es dann doch nicht so und die erzählen das dann weiter. So wie du, wenn du einen Workshop machen würdest oder einen VHS-Kurs oder so, da passiert das ja genauso. Dann sind ja auch wieder MultiplikatorInnen, die das weitergeben und so. Und das würde ich sagen, ist die Bildung, die ich mache. Oder die Bildungsarbeit, die ich mache, so.
Ja, jetzt bist du ja auf den letzten Metern deiner Diss, also die Forschung und so weiter hast du. Du schreibst jetzt und wertest aus, vermutlich, ne?
Genau.
Wie ist denn so deine Perspektive oder was wäre dein Wunsch jetzt? Also wo stehst du da gerade? Und wo siehst du auch, ja, deine, also neben jetzt diesem Bildungsauftrag, den du dir selber gegeben hast, wo möchtest du gerne hin?
Also, ich habe ja immer eine Vision und die Vision ist ja für mich auf mein Fach Religionswissenschaft, was glücklicherweise, das muss ich sagen, es ist ein sehr junges Fach und diese ganz starken, vermufften Strukturen, wie zum Beispiel, wie ich in der Kunstgeschichte erlebt habe, wie ich auch weiß, in der Philosophie und in diesen alten, prestigereichen Fächern, muss ich jetzt wirklich sagen, ist in der Religionswissenschaft, das ist eine sehr liberale, sehr, sehr nette Wissenschaft sozusagen, weil da sind sehr viele junge WissenschaftlerInnen und so, das kann ich mich gar nicht so stark beschweren. Natürlich gibt es die immer und auch den Neid und so, aber der Großteil von Religionswissenschaftlerinnen ist eben nicht so, weil wir sehr interdisziplinär sind. Also das kommen sehr, sehr viele Fächer auch zusammen und Menschen mit sehr vielen Hintergründen, deswegen ist das da nicht so schlimm. Aber das Ziel ist für mich eigentlich, die Religionswissenschaft, also der Religionswissenschaft die Plattform zu geben, die sie eigentlich verdient hätte, aufgrund der Ausrichtung des Faches und weil es gesellschaftlich sowas von relevant ist, dass jemand Religion einordnet in einem sozialen Kontext. Also was bedeutet jetzt Religion für Gesellschaft? Warum ist ein Rechtsrutsch und warum ist der mit Religion zusammenhängend? Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Ich bin ja auch bei REMIT, also das ist der Religionswissenschaftliche Medieninformationsdienst, erste Vorsitzende geworden, also noch ein Ehrenamt, weil ich mir dachte, okay, ich mache das alleine. Und ich weiß, dass die Leute, die immer sagen, die will auf Social Media da, die ist eine Selbstdarstellerin und so, so nehme ich mich nicht wahr und ist auch immer eine Projektion. Aber ich dachte, hey, du bist alleine geht das nicht. Du hast ja schon ein Backoffice, so, die dir immer helfen, aber du mach das geh in so einen Verein und da kannst du das mit der Vision viel, viel besser. irgendwie vorantreiben mit den Menschen, die auch Bock darauf haben. Ja, wir haben den Vorstand sogar vergrößert, damit die Frauen, mit denen ich das mache, dass die da alle reinpassen und dass wir diese Vision gemeinsam teilen. Und darum geht es so ein bisschen, dass man, wie gesagt, die Religionswissenschaft groß macht, nicht weil make religious studies great again, nicht weil egoistisch dem Fach gegenüber, sondern weil die Notwendigkeit da ist und auch weil viele nicht wissen, was das Fach ist und weil wir auch wenige Studierende haben, die nicht wissen, was das ist. Also in den Niederlanden zum Beispiel in Utrecht wurde das Fach an der Universität halt sozusagen abgeschafft, weil man gesagt hat, okay, die Studierenden wissen nicht, was das ist nicht irgendwie anschlussfähig, das ist langweilig und so. Die mussten den ganzen Studiengang umstrukturieren. Und uns droht das auch so ein bisschen, obwohl der Bedarf ja da ist. Aber niemand weiß, was dieses Fach ist. Weißt du, du hörst Religionswissenschaft oder denkst du, wie das Pastor? Oder ja, die liest die Bibel oder die macht irgendwelche historischen Sachen, aber das stimmt ja nicht. Und dazu denke ich, und das habe ich dann auch für mich erkannt, okay, ich bin eine Persönlichkeit, ich weiß, ich kann reden, ich weiß, ich kann auftreten. Das ist mein Gift irgendwie, dass Leute mir zuhören möchten oder dass Leute irgendwas in mir sehen oder auch getriggert werden durch manche Sachen. Ich kann provozieren, ich kann gut zwischen den so auf der Linie immer so gehen, ohne dass ich irgendwie abdrifte nach rechts oder nach links. Also, ne? Und das habe ich dann einfach für mich geschannelt. Und das ist so ein bisschen der Plan. Natürlich, ich muss auch leben. Ja, also ich habe auch für meine Feldforschung habe ich draufgezahlt und so, ne? Also, das sind so Sachen. Also im besten Fall würde ich eine Homebase haben, wo ich leben kann. Also, weil mein Forschungsfeld ist ja in den USA. Ich könnte mir vorstellen, immer hin und her zu gehen. In den USA zu forschen, dann hier in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, an der Uni zu bleiben. Ich könnte mir vorstellen, in Amerika zu arbeiten. Also für mich, ich sage immer, ich gehe dahin, wo mein Talent gebraucht wird und wo ich auch benutzt werde. Und ich habe das Gefühl, wo ich jetzt vorher war, hat man mich nicht richtig benutzt. So, und das meine ich auch nicht negativ, sondern weil dann einfach da eine andere Präferenz war oder eine andere, wir an zwei anderen Stellen im Leben standen irgendwo, ne, was ja auch völlig okay ist, ne? Und ich möchte da sein, wo ich einen Impact haben kann. Mir reicht das jetzt nicht nur, ich bin irgendwo angestellt und habe da mein Geld im Monat, das ist wichtig, aber wenn ich keinen Impact haben kann, dann ist das für mich nicht attraktiv.
Könntest du dir denn, also ich meine, du warst ja jetzt zum Forschungsaufenthalt neulich in den USA. Und wenn man jetzt so von Deutschland aus die Berichterstattung über die USA hört, also mir wird da echt so ein bisschen Angst und Bange. Ja, ich war auch mehrfach schon in den USA und ich könnte mir aktuell nicht vorstellen, da groß hinzufahren. Wie nimmst du das wahr? Also du warst ja auch öfters da und sagst jetzt auch, du könntest dir auch vorstellen, vielleicht eine Base in den USA zu haben. Also wie ist es da aktuell, stimmungstechnisch? Was hat sich verändert? Aber was reizt dich vielleicht auch trotzdem immer noch daran?
Also es ist ja immer eine Diskrepanz zwischen Politik und Realpolitik. Und realpolitisch, ich war jetzt in Colorado, das ist eines der demokratischen Bundesstaaten in den USA. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe nichts von Trump mitbekommen. Da war in Boulder, das ist eine sehr, sage ich mal, durch die 68er-Bewegung aufgebaute Stadt, sehr hohe Bildungsgrad, also sehr viele Waldorfschulen und so. Trump keine Chance, evangelikale Kirchen keine Chance, nie was von dem gehört. Also die meisten, das war so eine sehr, sehr starke Esoterik-Szene. An jeder zweiten Ecke hat man dir die Karten gelesen, du konntest Buddha-Statuen kaufen und so. Also Trump, keine Ahnung, Trump never heard of her, wenn man es jetzt mal so gemein sagen würde, sagt man ja manchmal so. Klar, die Stimmung, wenn man dann darauf angesprochen hat, natürlich, die haben alle so eine, keiner hat Bock darauf, keiner hatte da Bock auf Trump. Also das muss man ja auch mal so. Dass eine radikalisierte Minderheit dafür gesorgt hat, dass Trump gewählt wurde und dass das politische System so komplex ist, was die Wahlen angeht, dass das nicht immer der Mehrheit entspricht, ist vielen irgendwie auch nicht klar. Das heißt, da waren die Leute abgefuckt, ja, auch an der Universität. Da ist auch eine hohe Kontingenz durch die Propaganda auch von Trump, die natürlich darauf abzielt, dass diese Unsicherheit da ist, dass du und ich jetzt hier sitzen und sagen, oh, will ich jetzt dahin reisen? Ist mein Esther-Visa? Ich habe ja auch darüber mir Gedanken gemacht. Klappt das jetzt? Klappt das nicht? Weißt du, weil das ja genau das Ziel von Propaganda ist. Und ich glaube, das muss man abstrahieren und das muss man wissen. Ja, weil nicht jeder kann abgeschoben werden, nicht jeder kann kein Visa bekommen und so. Aber die Umschlagshandlungen, die ja Universitäten auch gemacht haben, die sind ja proaktiv gewesen, aus Angst zum Beispiel. Jetzt kommt der gleich und so. Ich gebe dem jetzt hier was er möchte, hier die Datenbanken für die Visa, wo die Studierenden sind und so, weil die Propaganda eben funktioniert hat. Aber es gibt auch Menschen, die leben da ganz normal ihr Leben. Also ich war als queere Person einmal unter der Trump-Regierung in 2019 im Mittleren Westen. Ich habe da studiert. Und auch wenn die republikanisch sind, im Mittleren Westen. Es sind die nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, weil diese Diskrepanz so stark ist zwischen irgendwie, ich wähle Trump, habe aber eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich höre irgendwie nur so Make America Great Again und ich werde wieder irgendwie mein Essen bezahlen können und ja, irgendwie die Mexikaner sind schuld und scheiß woke. Aber dann verstehen die, glaube ich, gar nicht. Ich möchte die jetzt nicht in Schutz nehmen, weil rechte Menschen sind grundsätzlich hässlich. Ja, diese Einstellung, ich kann sie nicht verstehen, aber ich kann in Amerika verstehen, warum das so kommt. Die Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist da so groß. Ich habe Menschen gesehen in den Cowboykirchen, auch im Mittleren Westen, diese Armut kann man sich nicht vorstellen. Die können ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Das ist wirklich, das geht. Ich habe da Kinder, die adoptiert wurden, die aus Familien rausgenommen wurden. Die haben gebellt wie Hunde. Die sind mit 6 Jahren auf allen Vieren gekrochen. Also, weißt du, wir reden hier von einer Armut, die Armut ist und nicht, ich habe noch irgendwo ein Grundeinkommen oder Hartz IV oder so, wo ich mindestens halbwegs irgendwie in einer Wohnung leben kann. Das gibt es dann nicht. Und dass das da natürlich dann eine andere, dass da Propaganda mehr zieht und so, sollte dann klar sein. Aber ja, ich sage immer so, man muss seinen gesunden Menschenverstand benutzen. Beeinflusst das meine Arbeit? Ja, ich mache was zu Religion. Ist das jetzt kritisch? Weiß ich nicht. Ich mache nichts zu Gender. Also ich glaube, man muss das für sich abwägen. Ich trotzdem, ich war ja jetzt da, trotzdem würde ich immer für mich sagen, die Leute, da haben mir Leute entfollowt. Ich habe 300 Leute sind mir entfolgt, weil ich nach Amerika gegangen bin. Stichwort Ambiguitätstoleranz. Wo ich mir denke, ich bin hier, ich halte diplomatische Beziehungen aufrecht, weil ich könnte die Leute doch nicht da canceln, die dann noch sitzen und versuchen, die Sachen zu ändern. Die haben auch zu mir gesagt, Anna, jetzt ist eine Konferenz in Denver, keiner kommt aus Deutschland, weil die ein Zeichen setzen wollen. Ich so, was soll das für ein Zeichen sein? Weißt du, was ich meine? Also, es ist ja auch eine Art von Privileg, dann zu sagen, ich komme irgendwie nicht und lass die in der Scheiße sitzen. Also, ich habe mich immer und das immer in Amerika wohler gefühlt als in Deutschland, egal, auch jetzt in der Situation, weil man trotzdem sein Leben leben kann. Und das vergisst man, glaube ich. Ich sage nicht, dass es nicht schlimm ist, es ist brutal, es ist, wie, was das für eine Richtung annimmt, aber es müssen wir nicht drüber sprechen. Also, wie gesagt, da muss ich mich nicht noch 20 Mal das sagen. Es ist absurd. Es geht auch nicht in meinen Kopf rein, wie so eine kleine Minderheit das geschafft hat. Aber von realpolitisch und von dem Leben da ist diese Akzeptanz ja immer noch die gleiche. Die sind ja nicht plötzlich irgendwie, keine Ahnung, die mögen einen ja trotzdem und die sind trotzdem freundlich und die sind trotzdem noch immer die Amerikaner, die man vorher kennengelernt hat. Aber das muss man wissen. Dann muss man am für sich abwägen. Will ich das jetzt unter Trump? Aber ich bin hier auch. Also hier ist auch nicht besser. Noch 4 Jahre und dann weiß ich auch nicht, was ist. Ne? Also wir haben ja das Problem in allen Ländern jetzt. Und es wird natürlich sehr, sehr stark medial aufgebauscht, auch in den Medien. Die Sachen, viele sind auch, stimmen dann auch einfach nicht.
Ja, was ich gerade noch mal spannend fand, war der Aspekt von Armut, den du reingebracht hast. Also welchen hohen Wert auch die sozialen Sicherungssysteme haben, die wir hier in Deutschland haben, wo ja auch immer geschimpft und gekürzt und sonst wie, ja. Aber welchen Wert das doch hat und dass dieses Bild aus anderen Ländern und gerade aus so einem Land wie Amerika immer auch ausgeklammert wird, ja. Also, ne, es gibt einfach da Landstriche, die sind wirklich abgehängt, da ist nichts mit großen Strukturen und ne, also da entsteht dann auch so eine Armut, die man sich hier nur kaum vorstellen kann, muss man ja wirklich sagen, ne?
Ja, und dann, wie gesagt, mit Fentanyl-Krise, die ja auch haben, oder Crack da, was die da brauen, da irgendwo auf dem Land und so, ne? Also alle, die Yellowstone geguckt haben, die Serie, so ungefähr. Nicht so zugespitzt, natürlich ist das immer noch akzentuiert, aber das spiegelt das eigentlich ganz gut dar, wie es im schlimmsten Fall dort ist und auch mit häuslicher Gewalt und sowas durch die Armut. Und dann kann ich natürlich persönlich denken, warum willst du Trump? Der will alles, was du nicht willst. Aber ich kann, als Wissenschaftlerin, kann ich sagen, okay, ich sehe die hier sitzen, die haben 5 Kinder, die können die nicht ernähren, die wissen, die gehen nicht aufs College. Von außen kommen alle anderen, bekommen Stipendien an den College, weil Amerika ist und war Bildungsimporteur, das muss man auch wissen. Das ändert sich jetzt auch nicht unter Trump, das wird trotzdem auch weiterlaufen. Und meine eigenen Kinder können nicht ans College gehen. Was ist denn die einfachste Umschlagshandlung, die ich mache? Ja, die scheiß Ausländer. Weißt du, was ich meine? Weil ja gar nicht, da ist ja keine Sensibilität dafür da. Du bist immer in deiner Subkultur. Ja, zum Beispiel, als ich dann da reingekommen bin, du intervenierst nicht mit dem Feld. Du hörst dir das an und meiste Zeit reden ja sowieso diese Leute mit dir und du sagst gar nicht so viel von dir. Aber es gab schon so Situationen, wo ich dann manchmal gesagt habe, hey, aber warum ist jetzt Krankenversicherung schlecht? Du hast auch ein Bein amputiert und musst über Spenden das machen. Verstehe ich jetzt nicht. Und dann siehst du den Gesichtsausdruck von den Leuten, wie die dann erste Mal ein bisschen darüber nachdenken und so denken so, ja, Und dann auch keine Antwort da wissen. Weil wenn du immer nur rückversichert wirst, wie im Wissenschaftssystem, dass dir immer einer sagt, ja, das ist so gut die Methode oder die ist irgendwie schlecht, dann hast du ja gar nicht diesen Impuls von außen, der dir mal sagt, okay, ich reflektiere jetzt mal darüber. Und das sind natürlich, wenn du so mit dem Rücken an der Wand bist, bist du natürlich sehr, sehr anfällig für Propaganda. Wie gesagt, ich finde das jetzt nicht alles toll und ich würde trotzdem sagen, vielleicht mal das Gehirn einschalten, aber auf einer soziologischen Ebene ist das ja auch nichts Neues, ne? In Deutschland, überleg mal, fast die SPD-WählerInnen, die alle SPD gewählt haben, die meisten haben AfD dann gewählt. Was ist das denn? Also du gehst von SPD auf AfD. Weißt du, was ich meine? Auch weil die Arbeiterklasse in Deutschland auch so abgefuckt ist von der Situation. Und dann sagt so, nee, sorry, das, ich bin so enttäuscht davon. Und die Demokraten auch in den USA, da bin ich auch sauer. Ich so, ja, aber was habt ihr denn gemacht, um diese Menschen auch abzuholen? Die sind sauer, weißt du, das ist ganz oft, fällt in den USA auch der Begriff Protestwahl, dass sie gegen etwas wählen, anstatt für etwas, einfach nur um ein Zeichen zu setzen. Und dass auch Personen, die eher demokratisch wären, sagen so, nee, aus Prinzip mache ich das jetzt nicht. Und die Konsequenzen aber gar nicht sehen. Na? Und das ist so eng verworren, dass man dieses Amerika ist komplett scheiße und ich boykottiere jetzt alles, kann man sich für sich auch entscheiden, aber das löst nicht das Problem. Weil ab Cancel Culture und Schwarz-Weiß-Denken hat noch nie das Problem gelöst. Da denke ich mir, okay, wenn ich da leben will, gucke ich, wie kann ich es machen? Ist das für mich ertragbar? Wo kann ich hingehen? Wo sind die Leute, die mit denen ich übereinstimme? Und genau, so muss man das, glaube ich, für sich lösen. Ich zwinge ja auch niemanden, dass er da hingeht, aber ich bin trotzdem, verstehe ich nicht, warum man dann entfolgt, nur weil jemand diplomatische Beziehungen mit einem Land aufrechterhält, was es bitter nötig hat.
Ja, und vor dem Hintergrund ist es ja auch noch mal ersichtlicher, was dich auch antreibt, auch jetzt so stark in die Wissenschaftskommunikation zu gehen und einfach Wissen zu teilen und also wissenschaftliche Erkenntnisse zu teilen, um da einfach auch so einen Gegenpol zu setzen, ne? Ein Gegenstatement und einfach was zu tun. Ja, und da auch deinen Impact sozusagen, deinen Purpose, den hast du da und den verfolgst du auch. Und das finde ich also wirklich, wirklich echt bewundernswert, muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir
Ich danke
heute
dir.
gesprochen haben.
Ich
Und
auch.
ich freue mich auch vor allen Dingen wirklich sozusagen deine Entwicklung über Social Media so auch ja mitbekommen zu haben und einfach zu sehen, ja, wie du da deinen Weg gegangen bist. Also finde ich wirklich extrem faszinierend. Jetzt würde ich ja mit meiner klassischen Abschlussfrage noch mal schließen. Also wenn du deinem jüngeren selbst empfehlen könntest, also den Weg zu gehen, den du jetzt auch gegangen bist, in Bildung und Forschung tätig zu sein, würdest du das deinem jüngeren selbst empfehlen oder würdest du was anderes machen?
Also ich glaube, ich habe ganz oft über die Frage nachgedacht, selber, wenn ich in Zeiten großer Kontingenz war, zum Beispiel als ich das Reiten dann aufgegeben habe und an die Uni gegangen bin und so. Und ich glaube, ich bin die Person, die ich jetzt bin, weil ich genau das alles durchlaufen habe, was ich durchlaufen habe. Sonst wäre ich gar nicht so. Also hätte ich nicht. Ich glaube, wenn man als Mensch immer in Watte gepackt wird, also ich meine jetzt nicht, dir muss was Schlechtes passieren oder dir muss ein Kreuzband reißen oder so, das meine ich nicht. Aber ich glaube, man muss an einem gewissen Punkt zumindest mal aus seiner Komfortzone rausgekommen sein, um mal so ein bisschen gechallenged zu werden, um auch eine Kontingenzbewältigung zu machen, um sich mal auch mit Situationen zu beschäftigen, indem man mal sehr viel Hirnschmalz reinstecken muss, wie man jetzt da rauskommt oder was als nächstes kommt, damit man wirklich weiß, wer man ist. Und ich weiß nicht, also meinem jüngeren ich weiß nicht, ob ich glaube, ich hätte meinem jüngeren ich wäre zurückgereist und ich hätte meinem jüngeren ich gesagt, ich hätte ihm mehr Selbstbewusstsein gegeben. Ich hätte ihm gesagt, alles das, was du machst, ist so richtig, du bist geliebt. Ich glaube, das hätte ich gesagt. Dann wäre ich nicht, glaube ich, so verunsichert gewesen. Ich habe die Sachen immer gemacht, weil ich hatte eine Inten also so eine ja so ein ja so ein Gefühl in mir, so von meiner Intention. Ich bin sehr intentionsgesteuert, aber ich habe das nie benutzt. Ich habe nie gelernt, das zu benutzen, weil meine Mutter ist sehr pragmatisch, sehr hart arbeiten und so, ne? Und ich glaube, das hätte ich meinem Jüngeren ich mehr Selbstbewusstsein gegeben, dass ich vielleicht nicht die eine oder andere Ehrenrunde hätte man sich auch sparen können. oder dieses gesagt haben, dass man was dann, dass ich mich nicht mehr in so Sachen so viel reinsteige oder dass ich so viel Angst, ich hatte ja eine schwere Angststörung und sowas, wegen der ich in Therapie war. Und ich glaube, das hätte ich jetzt, weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Klar, es hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich bin. Es widerspricht sich auch, aber ich glaube einfach mal meinem kleinen früheren Ich zu sagen, das ist auf dem richtigen Weg und du hast jetzt dein Pferd verkauft, aber es ist nicht das Ende der Welt, weil das hat nie jemand zu mir gesagt. Oder nach der Ausbildung, ja, du fühlst dich jetzt gerade irgendwie lost, aber es ist doch nicht schlimm. Die Worte habe ich halt nie gehört und ich glaube, Die, das würde ich sagen. Aber an dem Weg, da hätte ich, glaube ich, hätte ich gar nicht. Surprise. Das hätte ich nicht verraten, wenn nach was das. Also ich hätte nicht gesagt, Spoiler Alert, da kommen jetzt Cowboykirchen. Das hätte ich meinem 14-jährigen Ich nicht gesagt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg auf den letzten Metern der Dissertation und bin mal wirklich gespannt, wohin es dich dann verschlägt und verfolge das weiterhin als eine von den mehr als 10.000, die dir folgen auf Instagram. Und also alle, die zuhören, ich kann euch das sehr empfehlen. Das ist echt unheimlich spannend, Anna als Sugarcane 2003 auf Instagram zu folgen.
Danke dir, liebe Sabine, es war mir ein Fest.
Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.